Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Psalm 90, den 12. Vers. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wer denkt schon gerne übers Sterben nach? Und doch ist das etwas, was zu einem vernünftigen und klugen Leben entscheidend dazugehört. Es gibt doch wohl nichts, was einschneidender auf unser Leben wirkt, als die Tatsache, dass wir einmal sterben müssen. Und da sollte man sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und dazu dienen eben auch solche Tage wie der Totensonntag, wie man ihn früher nannte, heute etwas schöner verpackt, Ewigkeitssonntag. Der Prediger Salomo, der ja das Leben nach allen Seiten hin ausgekostet hat, geht sogar so weit, dass er sagt in Kapitel 7, Prediger Kapitel 7, 1 bis 3, ein guter Ruf ist besser als gute Salbe und der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt. Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen und der Lebende nehme es zu Herzen. Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Das klingt sehr negativ, ist aber durchaus nicht so gemeint. Salomo ist sehr positiv in seinen Aussagen, obwohl er immer wieder zu dem Ergebnis kommt, es ist alles eitel, es ist alles vergänglich, es ist alles letztlich vergebliche Mühe, es ist umsonst, das ist der Mensch unter der Sonne, der den Blick für die ewige Herrlichkeit noch nicht hat. Da gibt es manche Ungereimtheiten, manche Rätsel, die das Leben aufgibt, aber Salomo ist nicht negativ, er ist positiv. Er geht die Dinge immer wieder positiv an. Dazu ein Wort aus Kapitel 8, Vers 15. Darum pries ich die Freude, dass der Mensch nichts Besseres hat unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. Und da gibt es verschiedene Aussagen, die in dieselbe Richtung weisen, in diesem Büchlein des Predigers Salomo. Und doch ist es einfach so, dass wir die entscheidenden Lektionen in unserem Leben in der Regel in weniger sonnigen Tagen lernen. Und dann ist eben auch in der Regel eine größere Offenheit gegeben für tiefergehende Themen. So sollte es zumindest sein. Und damit kommen wir zu dem, was Mose uns in Psalm 90 zu sagen hat, zum Thema Sterben. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ein sehr bekanntes Wort, das immer wieder auch mal zitiert wird. Das von allergrößter Bedeutung ist für den Menschen, der so gerne unbequemen Themen ausweicht. Der Psalm redet hier in Vers 2 von der ewigen Existenz Gottes. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist also der Gegensatz zur Vergänglichkeit des Menschen, der ewige Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Etwas, was wir uns gar nicht so vorstellen können, aber was es im Glauben immer wieder zu ergreifen gilt und was uns auch froh macht, dass es einen lebendigen Gott gibt, der keiner Veränderung und keinem Wechsel und keiner Vergänglichkeit unterworfen ist. Und zu ihm, diesem großen und herrlichen Gott, dem allmächtigen Gott, dem ewigen Gott, dürfen wir als vergängliche Geschöpfe Zuflucht nehmen. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. In unserem Vers geht es nun darum, dass der Mensch über die Tatsache, dass er sterblich ist, dass er vergänglich ist, nachdenken soll und dementsprechend die richtigen Schlüsse daraus ziehen soll. Das Erste, was uns hier auffällt, ist, dass der Psalmist Gott darum bittet, ihn bezüglich des Themas Tod, Sterben zu unterweisen. Und das ist doch zunächst etwas Seltsames. Ist denn der Mensch nicht in der Lage, sich seine eigenen Gedanken zu machen über dieses Thema? Braucht er da jemanden, der ihn belehrt, der ihn unterweist? Nun, natürlich kann sich der Mensch seine eigenen Gedanken machen über dieses Thema Sterben, aber ob er dadurch wirklich klug wird, das ist eine andere Frage. Wenn es einen Gott gibt, der, und daran glauben wir doch, Herr über Leben und Tod ist, dann kommt es allerdings darauf an, wie Gott über dieses Thema denkt. Nicht wie wir darüber denken. Das ist zunächst einmal wichtig, dass wir immer wieder davon ausgehen, was hat Gott denn dazu zu sagen? Nicht, was habe ich dazu zu sagen? Was haben andere Menschen dazu zu sagen? Was hat der Zeitgeist dazu zu sagen? Sondern was sagt Gott eigentlich dazu? Und da wir das von Hause aus nicht wissen, wie Gott darüber denkt, da wir keinen Einblick haben in die Gedanken Gottes von Hause aus, von Natur aus, brauchen wir Gottes Belehrung durch sein Wort. Gott muss sich uns offenbaren. Das finden wir immer wieder, auch im Neuen Testament, dass der Apostel Paulus darum betet, dass Gott sich uns offenbart, dass er uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, um ihn selbst zu erkennen und um seine Gedanken zu erkennen. Denn die Gedanken Gottes sind uns von Natur aus verborgen. Wir denken daran, dass der Herr Jesus dem Petrus einmal sagt, dass du etwas weißt über meine Person, dass dir da etwas klar geworden ist. Das hast du nicht von dir aus. Das haben dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das heißt also, all das, was nach Gottes Sicht Wirklichkeit ist, muss uns von Gott selbst geoffenbart werden. Wir müssen darin unterwiesen werden. Wir müssen darin belehrt werden. Und eines der größten Probleme besteht darin, dass der Mensch meint, selbst zu wissen, selbst erkennen zu können, was gut und böse ist, was Liebe ist, worin der Sinn des Lebens besteht, was es auf sich hat mit dem Sterben und so weiter. Und seit dem Sündenfall hat sich das Wort der Schlange erfüllt, der Schlange des Satans erfüllt. Ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und seit dieser Zeit erliegt der Mensch dem Wahn unabhängig von Gott. Autonom, so sagen wir ja. Erkennen und entscheiden zu können, was richtig und was falsch ist. Der autonome Mensch, der von Gott unabhängige Mensch, der gefallene Mensch, der Sünder, meint, er brauche keine Unterweisung, er brauche keine Belehrung von Seiten Gottes. Er könnte selbst wissen und entscheiden, was richtig ist, was verkehrt ist, was böse ist, was gut ist. Er weiß also selbst Bescheid. Er ist in sich selbst klug. Nun, Mose, der Mann Gottes, der diesen Psalm ja geschrieben hat, der am Hofe des Pharao in aller ägyptischen Weisheit erzogen worden war, also der ein sehr gebildeter Mensch gewesen war, und in unserer Zeit liegt man ja viel Wert auf Bildung, und Mose war ein sehr, sehr gebildeter Mann. Er wendet sich an Gott mit der Bitte: Herr, lehre du uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Er ist also demütig genug, um zu wissen, dass er aus sich selbst heraus keine Antwort hat auf die Frage nach dem Tode, nach dem Sterben und was das bedeutet für den Menschen. Er bittet Gott, er nimmt Zuflucht zu Gott: Lehre uns bedenken, lehre du uns, Herr, bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir erinnern uns vielleicht an diese interessante und schöne Geschichte von Naaman, dem Syrer bzw. Aramäer, der aussätzig war und der zu dem Propheten Elisa kam, um von seinem Aussatz geheilt zu werden. Und er hatte sich so seine Vorstellungen gemacht über das, was Elisa nun tun sollte, damit er frei würde, geheilt würde von seinem Aussatz. Naaman war ein religiöser Mann. Und jeder religiöse Mensch hat so seine Vorstellungen von der Art und Weise, wie Gott zu handeln hat, wer Gott ist und wie er zu handeln hat. So war das auch bei diesem Naaman. Und dann bekommt er von Elisa einen Befehl, der ihm gar nicht schmeckte: Gehe hin und wasche dich im Jordan 7-mal. Und darauf reagiert Naaman sehr, sehr ungehalten, sehr ärgerlich, sehr zornig. Das hatte er sich so nicht gedacht. In Damaskus, woher er kam, wo seine Heimat war, da gab es viel schönere Flüsse als der Jordan. Und er wollte schon ohne etwas ausgerichtet zu haben, unverrichteter Dinge wieder zurückkehren. Und er hätte es auch getan, wenn seine Knechte ihn nicht beschwichtigt hätten und gut auf ihn eingeredet hätten. Ich aber meinte, so sagt er, der Prophet müsste so oder so handeln. Ich aber meinte, und das ist es, was der Mensch von Natur aus denkt: wir aber meinen, wir wüssten es genau, wie Gott zu handeln hat, wer Gott ist und was er, um zu diesem Thema zu kommen, was er über Tod und Sterben zu sagen hat. Wir wüssten das selbst. Und dabei sind wir auf einem entscheidenden Irrweg. Das ist immer so. Wenn wir uns selbst unsere Gedanken machen über Gott und die Welt, unabhängig von Gott selbst. Also wir sehen Mose, und das ist das Erste: Mose bittet Gott, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und wir sollten uns in all diesen Fragen, die uns immer wieder bewegen, im Blick auf Gott, im Blick auf die Wahrheit, im Blick auf unser persönliches Leben, an Gott selbst wenden. Er muss es uns offenbaren, er muss es uns zeigen, er muss es tun durch seinen guten Heiligen Geist. Denn der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Er ist blind und er ist einfach dumm in den Dingen, die das Reich Gottes betreffen. Damit beginnt also alle Klugheit, dass wir unsere Dummheit zugeben. Das ist immer so. Es geht immer durch das Gegenteil. Ich erinnere noch einmal daran, dass Luther einmal gesagt hat: wie wird man zu einem Heiligen, indem man zunächst zu einem Sünder wird? Wie wirst du geduldig, indem du zugibst, dass du ungeduldig bist? Wie wirst du zu einem Menschen, der Sanftmut üben kann im Umgang mit anderen? Indem du zunächst einmal vor Gott zugibst, dass du eben nicht sanftmütig bist, im Gegenteil. Wie wirst du barmherzig? Indem du zugibst, dass du nicht barmherzig bist, dass du unbarmherzig bist. Also es geht immer durch das Gegenteil. Es geht nicht so, dass wir uns jetzt Mühe geben, klug zu sein und all diese Dinge zu haben, die Gott von uns erwartet, sondern dass wir zugeben, dass wir sie nicht haben. Es geht immer durch die geistliche Armut hindurch. Das wollen wir uns merken. Das ist von außerordentlicher Wichtigkeit, denn wir neigen alle dazu, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun. Das heißt also, wir versuchen, Dinge zu verändern. Wenn wir merken, dass irgendwas nicht in Ordnung ist oder dass wir versagt haben, ist der erste Gedanke, den wir haben, beim nächsten Mal machst du es besser. Versuch es einfach. Oder du fängst an zu resignieren. Ja? Aber das ist nicht der Weg. Der Weg geht immer über das Zugeben dessen, dass man es nicht hat. Gib zu, dass du es nicht hast. Das ist der Weg. Und so auch, was die Klugheit angeht. Dass wir zugeben, dass wir dumm sind, hinsichtlich der göttlichen Dinge. Wir haben keine Ahnung von dem, was Gott ist, wer er ist, was er vorhat und was es auf sich hat mit dem Sterben. Das wollen wir zugeben. Wir sind bettelarm darin. Das Zweite, was wir hier lernen dürfen, ist die Tatsache, dass wir sterben müssen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Nun möchte jemand unter uns sagen, das ist ja eine Binsenwahrheit. Das weiß doch jeder. Auch ohne, dass er abhängig ist von einer Offenbarung Gottes, dass er sterben muss. Das weiß jeder. Das weiß jedes kleine Kind schon. Ohne, dass man die Bibel aufschlägt und liest, dass wir sterben müssen, wissen wir doch, dass wir sterben werden. Niemand würde doch leugnen, dass auch für ihn einmal der Tag kommt, an dem er hier auf dieser Erde seine Augen schließen muss. Diese nackte Tatsache würde niemand verneinen. Aber es ist doch die Frage, ob diese Tatsache einen bestimmten Einfluss auf uns ausübt und ob wir daraus kluge Schlüsse ziehen. Dieses Muss lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, ist doch in gewisser Weise eine Aufforderung für uns, sich damit auseinanderzusetzen, darüber nachzudenken. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und daraus eben die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Und da müssen wir doch einfach zugeben, dass der Mensch bis ins hohe Alter hinein, und das ist eine seltsame Sache, ja, auch wenn das Sterben gar nicht mehr so fern ist, bis ins hohe Alter hinein gerne unbequemen Fragen und Wahrheiten aus dem Wege geht. Auch dieser Wahrheit, dieser Realität, dieser Wirklichkeit, dass er einmal sterben muss. Da kann es also sein, dass jemand 80 Jahre alt ist, 90 Jahre alt ist und er drückt sich immer noch vor dieser Frage. Er stellt sich dieser Frage nicht, dass er einmal sterben muss, obwohl er kurz davor steht. Es sind ja nicht mehr viele Jahre, die wir haben. Ich glaube, wir können auch als Jüngere schon sterben, ist klar. Aber wenn ich 80, 90 Jahre alt geworden bin, dann liegt es doch auf der Hand, dass das Sterben nicht mehr weit ist. Und doch, auch in einem solchen Alter, neigt der Mensch dazu, dieser Frage nach dem Sterben aus dem Wege zu gehen. Wir sind Meister im Verdrängen und wollen uns bestimmten Dingen, bestimmten Fragen einfach nicht stellen. Und genau darum brauchen wir immer wieder die Erinnerung daran, Mensch, bedenke doch, dass du einmal sterben musst. Denk doch darüber nach. Bitte Gott um Klarheit, was es damit auf sich hat, damit du klug wirst. Suche Rat in all diesen Fragen in der Bibel. Bitte Gott darum her, lehre du uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich las in diesen Tagen etwas über ein Interview, das ein wohl mehr oder weniger bekannter Schauspieler gemacht hat, oder man hat es mit ihm gemacht, dieses Interview, da ging es auch um das Thema Sterben. Deshalb lese ich uns jetzt einmal vor, was er dazu zu sagen hatte. Es ging also um die Frage, wie gehen Sie selbst mit diesem Thema Tod um? Da antwortet er nun Folgendes. Den Tod an sich würde ich gern vermeiden. Es ist für mich so unvorstellbar, nicht mehr da zu sein, dass die einzige Chance für mich darin besteht, humorvoll mit diesem Thema umzugehen. Wenn man sich wirklich ernsthaft damit beschäftigt, dürfte man eigentlich nur noch Dinge machen, von denen man überzeugt ist, dass sie für die Ewigkeit sind. Leichte Unterhaltung wäre schon mal ausgeschlossen. Würde ich alles nur im Angesicht des Todes betrachten, hätte ich allein schon morgens Motivationsprobleme, überhaupt aufzustehen. Ich versuche, das Thema einfach so gut es geht, jetzt kommt's, zu vermeiden. Ja. Ich stelle mich dem gar nicht. Ich umgehe dieses Thema. Das ist also seine Meinung und es ist klar, keine Motivation überhaupt, irgendwie in den Tag hineinzugehen, wenn man nicht wirklich vom Wort Gottes her weiß, was es auf sich hat mit dem Sterben und dass darüber hinaus eine ewige Herrlichkeit wartet auf solche, die an Christus glauben. Das ist ganz klar, dass kein Mensch da eine rechte Motivation entwickeln kann für sein alltägliches Leben. Da hat er völlig recht. Man möchte ihm den Rat geben, schau hinein in die Bibel und bete, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und jeder versucht, auf seine Art und Weise mit diesem Thema umzugehen. Vor ungefähr 1-2 Jahren war es, dass einer unserer Nachbarn einen Schlaganfall erlitten hat und irgendwann kam ich dann mit ihm ins Gespräch über seine Gesundheit und auch um das, was nach dem Tode kommt. Und dann sagte er zu mir, ja, das ist genauso wie beim Schlaganfall. Da wird einfach das Licht ausgeknipst. Ne? Das ist vorbei, dann wird es dunkel und dann ist Schluss und aus, ja. Das war seine Art und Weise, mit dem Thema Tod und Sterben umzugehen. Aber viele halten es eben so, wie jener Schauspieler, dass sie sich dem Thema gar nicht mehr so richtig stellen, dass sie dem ausweichen. Ich las, dass in einer bestimmten Stadt in England die Totenwagen nur des Nachts fahren. Schon allein der Anblick eines Totenwagens könnte ja einem lebenslustigen Zeitgenossen die Freude verderben. So ist es. Nun, es ist seltsam, und das ist ein weiterer Punkt, es ist seltsam, dass der Mensch beim Thema Sterben, wenn er überhaupt darüber nachdenkt, zumeist an die anderen denkt und nicht an sich selbst. Weil die anderen, die mögen wohl an Krebs sterben. Aber ich, damit rechne ich nicht. Die anderen mag es treffen, aber mich nicht oder noch nicht. Das ist seltsam, dass wir so denken. Bis dann die Bombe einmal in der Nähe eingeschlagen hat, wir vielleicht einen unserer Lieben verlieren und wir uns dann intensiver Gedanken darüber machen, dass es auch uns treffen könnte, und zwar bald treffen könnte. Ansonsten trifft es immer nur die anderen. Das ist eine seltsame Einstellung, die der Mensch hat, eine Folge seiner Sündhaftigkeit und seiner Blindheit. Und darum ist es so wichtig, dass wir das jetzt einmal dick unterstreichen hier und betonen, dass Mose betet, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Wollen wir das wir mal dick unterstreichen? Und da ist ja jeder Einzelne von uns eingeschlossen. Und so wollen wir sagen, lehre uns bedenken, dass, oder lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Mich wird es einmal treffen. Mit absoluter Sicherheit. Unter welchen Umständen auch immer, mich ganz persönlich, Für mich wird der Tag kommen, an dem ich Abschied nehmen muss von all dem, was mir in dieser Zeit und Welt so lieb und wert ist. Von meinen Lieben Abschied nehmen muss. Falls sie nicht vor mir gehen. Auch dann heißt es, Abschied zu nehmen, in einer anderen Weise. Aber auch mich wird es einmal treffen. Ich werde sterben müssen. Wir können ja versuchen, allem Möglichen, Unangenehmen in dieser Zeit und Welt auszuweichen. Man kann zumindest den Versuch unternehmen, alles zu vermeiden, was irgendwie uns unangenehm ist. Aber der Tag unseres Todes steht unerschütterlich fest. Da können wir nichts dran ändern. Er ist schon, steht schon fest auf dem Terminkalender Gottes. Bei Gott ist schon festgestellt, wann du sterben wirst. Das steht schon fest. Daran ändert es auch nichts, dass du hier und da dir Mühe gibst, deine Gesundheit zu erhalten. Das dürfen wir alles tun. Das ist richtig. Das gehört auch in das Handeln Gottes mit hinein. Und doch steht es schon fest, wie Hiob es sagt, es steht genau fest, wann du sterben wirst. Und zwar du ganz persönlich. Und darum müssen wir immer wieder aufs Neue erinnert werden, dass wir persönlich einmal diesen Weg zu gehen haben. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, im Tal der Todesschatten. Dass wir dahin durch müssen. Und damit wir immer wieder daran erinnert werden und belehrt werden und unterwiesen werden, darum soll auch solch ein Tag wie der heutige, der Ewigkeitssonntag, der Totensonntag dienlich sein. Was sollen wir ferner noch aus dieser Tatsache lernen, dass wir alle ohne Ausnahme einmal sterben müssen? Also zunächst einmal wollen wir bedenken, ich fasse noch einmal zusammen. Mose wendet sich an Gott mit dieser Bitte. Du musst mir die Augen dafür öffnen. Du musst mich unterweisen. Du musst mich belehren. Etwas, was der moderne Mensch überhaupt gar nicht so gerne hat. Unterwiesen zu werden. Sich etwas sagen zu lassen. Heute weiß jeder schon immer Bescheid und meint, er könnte mitreden. Es gab noch eine Zeit im Altertum, ich meine Sokrates wäre es gewesen, dieser bekannte Philosoph, bei dem erst ein Schüler nach einem Jahr überhaupt mal etwas sagen durfte. In diesem ganzen Jahr galt es zuzuhören, zu hören, was hat denn der Lehrer mir zu sagen? Das ist gar nicht mehr so modern. Ja? Man weiß sofort Bescheid. Man weiß es sogar besser noch als der Lehrer, ja? Und so auch in der Gemeinde Jesu. Das ist ganz, ganz seltsam, dass sich das so entwickelt hat, dass man meint, man wüsste alles schon selbst, ja? Man braucht keine Unterweisung. Also das ist das eine. Das andere ist, dass wir alle dazu neigen, solchen unangenehmen Themen auszuweichen, uns gar nicht damit zu beschäftigen, uns dann unsere eigenen Gedanken dazu zu machen, wenn wir überhaupt darüber nachdenken. Und was noch? Der Psalm belehrt uns, der Psalmist belehrt uns, darüber, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen unserer Sündhaftigkeit und unserer Vergänglichkeit. Das ist jetzt auch etwas ganz Wichtiges. Er macht das auch deutlich in den Versen 5 bis 8. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Es besteht also ein Zusammenhang zwischen Sünde und Sündhaftigkeit und Vergänglichkeit der Tatsache, dass wir sterben müssen. Oftmals wird überhaupt nicht die Frage gestellt, wie es eigentlich kommt, wie das eigentlich möglich ist, dass der Mensch sterben muss. Es könnte doch alles ganz anders sein. Es könnte doch so sein, dass der Mensch ewig lebt. Warum muss er sterben? Woran liegt das eigentlich? Wie kommt das? Man nimmt die Tatsache hin, ohne sich über die Ursache Gedanken zu machen. Warum ist das eigentlich so und nicht anders? Der Mensch könnte doch auch ewig leben. Aber es ist ganz anders. Er muss sterben. Und Gottes Wort sagt es uns. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Den Tod gibt es erst seit dem Sündenfall. Und dazu ein Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben, nämlich in Adam. In Adam. Adam ist das Haupt der Menschheit. Und in ihm haben wir alle gesündigt und haben auch dann ganz praktisch gesündigt. Also seit dem Sündenfall gibt es den Tod. Gott hatte zu Adam gesagt, du sollst nicht essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von allen anderen Bäumen darfst du essen, aber davon nicht. Und der Schlange ist es gelungen, Gott zum Lügner zu machen und Adam und Eva zunächst dazu zu überreden, dieses Gebot zu übertreten. Danach trat der Tod ein, nicht sofort. Der leibliche Tod trat nicht sofort ein. Das kam später erst, bei Adam im Alter von 930 Jahren. Gewaltig. Seit der Zeit ist über jedem Menschen das Todesurteil verhängt. Wir sind geboren, um zu sterben, so heißt der Titel eines Buches. Und schon im Mutterleibe sind wir Kinder des Todes, so schrecklich das klingen mag. David schreibt davon im Psalm 51, Vers 7. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das dürfen wir nicht missverstehen, dieses Wort. Es bedeutet nicht, dass das geschlechtliche Einssein von Mann und Frau Sünde sei. Das ist damit nicht gemeint. Sondern in dem Augenblick, da ein Mensch gezeugt wird, ist er schon ein Sünder. Also da steckt schon der Todeskeim in ihm drin. Sünde und Tod bilden eine unauflösliche Einheit. Wenn wir wissen wollen, ob wir Sünder sind und wie schlimm die Sünde ist, dann brauchen wir nur daran zu denken, dass wir einmal sterben müssen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Nun ist es aber noch von großer Wichtigkeit, darauf hinzuweisen, dass der Tod nicht als Folge der Sünde völlig unabhängig von Gott, geradezu automatisch eintritt. Vielmehr ist es der Zorn Gottes, der die Bestrafung des Sünders auf diese Weise fordert. Nun lesen wir es noch einmal hier in Psalm 90. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz und so weiter. Es ist der Zorn Gottes, der hier offenbar wird, darin, dass ein Mensch sterben muss. Wir haben es in dieser ganzen Frage nach dem Sterben mit Gott selbst zu tun. Das ist wichtig. Wir haben es immer mit Gott selbst zu tun. In allen Fragen unseres Lebens. Und hier mit seinem Zorn. Das ist eine Wahrheit, die dem Geschmack des modernen Menschen nicht entspricht. Dass Gott zornig sein kann. Aber Gott richtet sich eben nicht nach dem Geschmack des modernen Menschen. Er richtet sich nicht nach den irregeleiteten Vorstellungen unserer Zeitgenossen, allen voran die Theologen, sondern Gott ist ein heiliger Gott, ein Gott, der die Sünde hasst und der zu seinem Wort steht, auch wenn es um seine Gerichtsankündigungen geht. Man hat Gott zu einem harmlosen Wesen gemacht, man fürchtet Gott nicht mehr. Gott ist Liebe, sagt man. Wie kann ein Gott der Liebe zornig sein? Das gehört vielleicht eher ins Alte Testament hinein, aber nicht ins Neue. Das sind, wie damals auch zur Zeit des Nationalsozialismus, Äußerungen, die gemacht werden über das Wesen Gottes. Man fürchtet Gott nicht mehr, man fürchtet seinen Zorn nicht mehr. Wir sollten uns davon nicht beeindrucken lassen, sondern in unserem persönlichen Zeugnis auch immer wieder deutlich machen, dass Gott ein Gott ist, der ernst zu nehmen ist, eben auch in seinem Gericht. Und der Zorn Gottes schwebt bereits über unser gottloses Volk. Sind uns dafür eigentlich die Augen geöffnet, ihr Lieben? Wissen wir, was die Stunde geschlagen hat? Wissen wir, dass der Zorn Gottes über unserem Land schwebt und über unser Europa, im Grunde genommen über die ganze Welt? Die ganze Welt liegt im Argen, das heißt unter dem Einfluss satanischer Mächte. Ist uns das bewusst, dass wir einem schrecklichen Gericht Gottes entgegengehen? Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Der Herr mag sich erbarmen, dass er noch aufhält. Verdient haben wir es schon längst, dieses Gericht. Dass es uns noch so gut geht, rein äußerlich, ist eine besondere Gnade Gottes. Eine doppelte und dreifache Gnade für das Land der Reformation. Denken wir nur an die vielen Abtreibungen. Denken wir daran, dass man die christlichen Werte inzwischen über Bord geworfen hat. Denken wir daran, dass das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, von seinem stellvertretenden Opfertod kaum noch verkündigt wird von irgendeiner Kanzel in der evangelischen Kirche und dass auch in den Freikirchen es inzwischen sehr, sehr notvoll aussieht, auch in den Gemeinschaften. Das Gericht Gottes ist nicht mehr fern. Und wir sollten Gott darin sehr, sehr ernst nehmen. Und diese Tatsache, dass wir einmal sterben müssen, weil Gott ein Gott ist, der ernst zu nehmen ist in seinem Gericht, sollte uns zur Gottesfurcht leiten. So sagt Mose hier, Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Wer Gott fürchtet und in seinem Urteil respektiert, der ist klug. Denn er fängt an, nach der Vergebung der Sünden und Sündhaftigkeit zu trachten. Mose sehnt sich danach, dass Gott sein Herz erfüllt mit seiner Gnade. Das ist es. Wenn wir Gott ernst nehmen, in seinem Gericht, der Tatsache, dass wir einmal sterben müssen und dass das Gericht Gottes auf den Menschen wartet, dann sehnen wir uns nach der Vergebung unserer Sünden. Dann werden wir klug. Zwar hebt die Gnade Gottes das Todesurteil über unseren Leib nicht auf, aber sie befreit uns von der ewigen Verdammnis, von dem ewigen Zorn Gottes, von dem ewigen Zorn Gottes. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Wenn Gott uns über das Sterben belehrt, dann mit dem Ziel, dass wir zur Freude unserer Vergebung gelangen, durch das für uns am Kreuz vergossene Blut Jesu. Wir sind mit Gott versöhnt, wir sind frei vom ewigen Gericht Gottes, haben ewiges Leben, haben ewige, glückselige Gemeinschaft mit Gott. Fülle uns frühe mit deiner Gnade. Am vergangenen Mittwoch hatten wir Buß und Beter. Ein Tag, der für viele, ähnlich wie der Reformationstag, völlig in der Versenkung verschwunden ist. Vielleicht gibt es auch jemanden unter uns, der das gar nicht gemerkt hat, dass wir am Mittwoch Buß- und Bettag hatten. Ja. Kann durchaus möglich sein. Da werden wir erinnert an das Tor zum Leben, zum ewigen Leben, indem wir Gott Recht geben in seinem Urteil über uns Sünder, uns vor Gott demütigen, zugeben, dass wir die ewige Verdammnis verdient haben. Wann haben wir das zuletzt getan, ihr Lieben? Wann hast du zuletzt vor Gott zugegeben, dass du nichts anderes verdient hast als das schreckliche Gericht Gottes? Wann ist das gewesen? Wenn das lange zurückliegt, ist das ein Beweis dafür, dass dein Verhältnis zu Gott nicht in Ordnung ist. Ein Mensch, dessen Verhältnis zu Gott in Ordnung ist, der sich täglich freut an der Vergebung seiner Sünden, an der Gnade Gottes in Christus Jesus, der ist sich dessen auch immer wieder bewusst, dass er nichts anderes verdient hat als das Gericht Gottes. Und das spricht er auch hier und da aus. Wir müssen uns fragen, ob das Verhältnis zu Gott in Ordnung ist, ob wir uns unserer Sündhaftigkeit überhaupt noch bewusst sind und von daher eben auch eine große Freude haben an der Vergebung, an der Gnade Jesu, an dem, was wir in ihm haben, in der ganzen Fülle seiner Liebe und Barmherzigkeit. Das ist doch die Frage. Dazu sollte der Buß- und Bettag dienen. Täglich sollte Buß- und Bettag sein bei uns in diesem Sinne. Täglich sollten wir uns beugen und demütigen. Das ist der Weg. Ist mir gestern noch aufgefallen, als ich so einiges gelesen habe in der Bibel, wie sehr Gott den Hochmut hasst, die Ehrsucht, den Hochmut. Und wie sehr er die Demut liebt. Und Demut im biblischen Sinne, im neutestamentlichen Sinne, ist nicht eine Tugend zunächst, sondern ist die Einsicht, nichts Gutes an mir. Wir haben am vergangenen Sonntag einiges gehört über die Werkgerechtigkeit. Ihr Lieben, es gibt wohl kaum jemanden unter uns, der sagen würde, wir werden durch Werke vor Gott gerecht. Wir wissen das alle und haben das oft genug gehört, dass wir allein aus Gnaden gerecht werden vor Gott. Aber wie ist es mit den feinen Gesetzeswegen in unserem täglichen geistlichen Alltag, wenn er überhaupt geistlich ist? Ich weiß ja nicht, wie das ist bei Einzelnen. Ich meine, ich kann es mir gut vorstellen, aber ich bin mir nicht sicher bei allen, ob sie in den Tag hineingehen, in dem Bewusstsein, dieser Tag gehört dem Herrn Jesus. Dieser Tag ist Gottes Tag. Und ich bin nur aus diesem einzigen Grunde in dieser Welt. Und dieser Tag ist nur insofern für mich von Bedeutung, als ich dazu da bin, um Gott zu verherrlichen. Ist das wirklich bei uns so? Und das betrifft die Hausarbeit zu Hause, das betrifft den Beruf, das betrifft alles, was wir tun und lassen. Alles, was ihr tut, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus. Und danket Gott dem Vater durch ihn. Es ist unser alltägliches Leben ist das geprägt von diesem Gedanken. Herr, gib Gnade, dass ich dir heute keine Schande bereite, dass ich dir Frucht bringe. Und dass wir unter der Gnade unseren Weg gehen, damit rechnen, dass wir in uns selbst nichts Gutes haben, aber dass Gott nun alles in uns wirken will. Und ist uns von daher auch noch bewusst, wie sehr wir dazu neigen, diese feinen Gesetzeswege zu gehen. Das heißt also, ich habe heute Morgen meine Bibel gelesen. Ich hoffe, dass ihr das schon getan habt heute Morgen. Ich habe gebetet. Ich hoffe, dass ihr das heute Morgen schon getan habt. Dass es keinen unter uns gibt, der nicht heute Morgen schon eine Gebetszeit gehabt hat. Ich habe dies und jenes getan. Gute Dinge. An sich gute Dinge. Aber nun achte mal darauf, ob du nicht auch dein Vertrauen darauf setzt. Ich kann aus allem, was gut und richtig ist, auch aus dem Versammlungsbesuch, dass ich darin treu bin, die Versammlung zu besuchen, eine fromme Leistung machen. Ein Gesetzesweg, ein feinen Gesetzesweg, eine Werkgerechtigkeit, indem ich mein Vertrauen darauf setze und nicht allein ständig auf die Gnade. Das ist ein Problem, das die Außenstehenden gar nicht kennen. Aber wir sollten das kennen. Wie sehr neigen wir dazu, unsere stille Zeit gemacht zu haben, dann haben wir, ich will es mal so ausdrücken, unsere Pflicht getan. Ja? Es war auch schön, es war gut und richtig. Und nun verlasse ich mich darauf, weil ich diese stille Zeit gehabt habe, dass Gott mich heute segnet. Das ist nichts anderes als Werkgerechtigkeit. Das ist frommer Gesetzesweg. Ob ich eine gute stille Zeit gehabt habe oder eine weniger gute stille Zeit, Gott segnet mich an diesem Tag immer ausschließlich um Gnade. Was willst du hineinwerfen in die Waagschale? Dein Beten, dein Bibellesen, dein Besuch von den Versammlungen, deine Treue darin, dein Zeugnis geben. Was willst du hineintun in die Waagschale? Nun, wirf es alles hinein. Die Antwort Gottes darauf lautet, gewogen und zu leicht befunden. Das Einzige, was du hineinzuwerfen hast, tagtäglich und immer, völlig unabhängig davon, wie es läuft in deinem Leben, ist die Gnade Jesu. Ist das, was Jesus für dich getan hat, was er für dich bedeutet. Mach ihn geltend, immer nur ihn. Wolle von nichts anderem leben, als von seiner Gnade und von seiner Barmherzigkeit. Das ist der Weg. Und wir neigen alle dazu, diesen frommen Gesetzesweg zu gehen. Jeder von uns. Immer wieder brauchen wir die Korrektur von der Bibel her. Und die Frage, wovon lebe ich eigentlich? Tue ich auch bestimmte Dinge, um Anerkennung bei den anderen zu rechtfertigen? Kann das nicht sein? Dass es bestimmte Dinge gibt, die ich vielleicht völlig unbewusst deshalb tue, weil ich die Anerkennung von Seiten anderer suche? Das ist nicht alles Gesetzeswege. Leben wir da noch von der Gnade für Sünder? Ihr Lieben, deshalb ist der Buß und Betag ein wichtiger Tag, dass man neu darüber nachdenkt, aber auch jeder andere Alltag ist wichtig. Und wenn wir dann einmal, wir kommen zurück zum Sterben, wenn wir dann einmal auf dem Sterbebett liegen, dann haben wir nichts anderes zu bringen. Und wenn wir die gehorsamsten Menschen gewesen wären, nichts anderes zu bringen als ihn selbst, Jesus und seine Gnade. Das machen wir vor Gott geltend. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck, mein Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Wenn ich noch so fromm und noch so gut gelebt hätte und wenn ich keine einzige Sünde mehr getan hätte als Gläubiger und wäre in allem treu gewesen, man könnte mir nichts vorwerfen, nichts, aber auch gar nichts, so ist doch das, was ich geltend mache, einzig und allein das Blut Jesu. Ist uns das noch kostbar und wichtig? Ist das unsere Freude? Der bekannte Erweckungsprediger John Wesley flüsterte auf seinem Sterbebett die Worte, ich bin der größte aller Sünder, doch Jesus starb für mich. Und er hat ein vorbildliches Leben geführt, dieser Mann. Nicht wahr? Man möchte sagen, den werden wir am Thron, der ist so weit von uns entfernt, dass wir ihn gar nicht vor dem Thron Gottes sehen werden. Ja? So ähnlich hat es mal jemand formuliert im Blick auf eine andere Person. Ein durch und durch geheiligter Mann, der auf dem Sterbebett sagte, ich bin der größte aller Sünder, doch Jesus starb für mich. Ist das der Trost, auf dem du sterben willst einmal? Dann ist es gut bestellt um dich. Ist das der Trost, auf den hin du lebst? Dann ist es gut bestellt, auch an diesem Tag. Das ist also die wahre Klugheit und Weisheit, zu der Gott uns führen will. Christus, der Gekreuzigte, der auferstandene Herr, in dem wir alles heil haben. Und in dem wir auch eine neue Gesinnung haben, eine neue Lebenseinstellung. Aber in dem wir eben all das haben, was vor Gott Bestand hat. Das hat herrliche Auswirkungen auf unser Leben. Das macht dieser Psalm dann auch im Weiteren deutlich. Und die Frage, die ich uns zum Schluss stellen möchte, ist die, sind wir bereit, uns heute, mal an diesem Tage, dieser Tatsache ganz neu zu stellen, dass wir einmal sterben müssen? Vielleicht heute schon sterben müssen, oder? Das könnte doch sein. Oder morgen. oder bald, sind wir bereit, uns heute mal zurückzuziehen für eine Zeit in die Stille, wie wir zu sagen pflegen, einmal darüber nachzudenken, wie das ist. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Es könnte ja sein, dass für mich auch dieser Tag bald gekommen ist, der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Ich möchte euch bitten, das einmal zu tun. Heute Nachmittag oder heute Abend oder heute Nacht, je nachdem, wann ihr auch immer wollt. Aber nehmt euch mal die Zeit und stellt euch dem und dann stellt euch die Frage, wenn es nun tatsächlich so ist, dass Gott mich heute zu sich nimmt. Wie steht das mit meinem Verhältnis zu Gott? Ist das in Ordnung? Worauf verlasse ich mich? Verlasse ich mich allein auf das, was Jesus für mich getan hat? Für einen armen, elenden Sünder, wie ich es bin. Oder aber mache ich noch andere Dinge geltend vor ihm? Also, lasst euch diese Bitte gefallen und tut das einmal. Tut das wirklich einmal heute und stellt euch dieser Frage und betet: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und dann werdet froh darüber, dass wir von Gnade leben dürfen, von nichts anderem als von Gnade allein. Amen.